Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Der teilweise Corona-Lockdown hält an, die Infektionszahlen sind weiter hoch und möglicherweise gibt es neue Verschärfungen. Den Betrieben in Deutschland fehlt zunehmend das Personal, wie der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer, dem Deutschlandfunk sagte.
Laut unserer Betriebsbefragung sind derzeit 3 von 10 Betrieben von pandemiebedingten Mitarbeiterausfällen betroffen. Und in diesen betroffenen Betrieben fehlt jeder 5. Beschäftigte, weil er entweder entkrankt ist, sich in Quarantäne befindet oder weil er Angehörige oder Kinder betreuen muss.
Mehr dazu in dieser Sendung, in der es schwerpunktmäßig allerdings um eine neue Hiobsbotschaft von ThyssenKrupp geht. Statt der kürzlich angekündigten 6.000 Stellen sollen nun 11.000 gestrichen werden. Der Paukenschlag heute, auch betriebsbedingte Kündigungen sind zumindest nicht ausgeschlossen. Jörg Marksteiner berichtet.
Gleich mehrfach war heute von Schmerzen die Rede. Und tatsächlich sind es harte Einschnitte, die Firmenchefin Martina Merz dem kränkelnden Ruhrkonzern verordnet hat. Der ist gewissermaßen ein Patient mit Vorerkrankungen und war aus ihrer Sicht eigentlich auf ganz gutem Wege, bis Corona kam. Die Diagnose der ThyssenKrupp-Chefin fiel heute deshalb eindeutig aus. Stop the bleeding, das sei jetzt das Wichtigste. Das finanzielle Ausbluten des traditionsreichen Stahl- und Industriekonzerns müsse dringend aufgehalten werden.
Die Zahlen lassen aber keinen Zweifel. Die Corona-Krise hat uns voll erwischt.
Tatsächlich sind zuletzt jeden Tag rund 15 Millionen Euro aus dem Unternehmen abgeflossen. 5,5 Milliarden Euro insgesamt. Deshalb wird jetzt noch stärker an den Kosten gespart als ursprünglich geplant. Und das bedeutet einen verschärften Stellenabbau. Weitere 5.000 Mitarbeiter sollen gehen. Insgesamt sind es dann 11.000 Arbeitsplätze, die ThyssenKrupp streicht. Fast doppelt so viele wie im Frühjahr angekündigt.
Um es klar zu sagen, ich gebe hier ausdrücklich keine Entwarnung. Und ich will aber auch nichts beschönigen. Das wird in den kommenden Jahren der größte Restrukturierungsprozess und der größte Mitarbeiterabbau seit Bestehen von ThyssenKrupp.
Sagte Personalvorstand Oliver Burkhardt. Ein Teil der Mitarbeiter sei bereits ausgeschieden. Weitere 7.400 müssen jetzt in den kommenden 3 Jahren gehen. 2 Drittel davon in Deutschland. Das betrifft nahezu alle Konzernbereiche. Die Stahlsparte genauso wie den Anlagen- und Fabrikbau oder die Autozulieferung. Welche Standorte genau, in welchem Umfang betroffen sind, das stehe aber noch nicht fest.
Betriebsbedingte Kündigungen wollen wir in guter Tradition des Unternehmens vermeiden. Wir können sie aber aus heutiger Sicht nicht zu 100% ausschließen. Dafür ist der Druck zu gewaltig.
Für den Druck sorgt besonders die Corona-Pandemie. Es fehlen vor allem die Aufträge der Autohersteller, denen ThyssenKrupp Bleche für Karosserien liefert, Lenkungen, Federn, Kurbelwellen und andere Teile. Finanzvorstand Klaus Keisberg.
Die Nachfrage aus der Automobilindustrie ist über Nacht weggebrochen. Aber auch andere Sektoren, etwa wie die Bauwirtschaft, waren stark rückläufig.
Besonders hoch waren die Verluste in der Stahlsparte. Eigentlich hatten sich Management und Arbeitnehmer erst im Frühjahr auf Stellenabbau, im Gegenzug aber auch langfristige Jobgarantien und Investitionen geeinigt. Solche Beschäftigungszusagen wird es nicht noch einmal geben, hieß es heute. Ohnehin steht das Stahlgeschäft mit 27.000, ziemlich arbeitskampferprobten Mitarbeitern, seit Monaten vor einer unsicheren Zukunft. Die Firmenspitze lässt offen, ob es verkauft, fusioniert oder, was als eher unwahrscheinlich gilt, doch alleine weiter betrieben wird. Das werde sich aber bald entscheiden, kündigte heute der Finanzvorstand an.
Ja, wir brauchen eine Lösung, je eher, desto besser. Dennoch werden wir uns nicht zu Schnellschüssen verleiten lassen. Wir rechnen damit, dass wir etwa im Frühjahr 2021 Klarheit über die weitere Vorgehensweise haben werden.
Das soll in weiten Teilen auch für andere Firmenteile gehen, denn insgesamt will ThyssenKrupp weitere 20.000 Mitarbeiter und ihre Sparten verkaufen oder an Partner abgeben. Was die Stahlsparte angeht, fordern Gewerkschafter und Betriebsrat den Staatseinstieg. Nur so könnten die Corona-Folgen aufgefangen und weiter investiert werden. Der Bund und die NRW-Landesregierung lehnen das bislang aber ab. Alle Seiten bestätigen aber, dass man in Gesprächen sei. Firmenchefin Martina Merz sprach heute aber eher von finanziellen Hilfen als von einem Einstieg.
Soweit Jörg Marksteiner zu ThyssenKrupp. Und wir erweitern den Blick um die Börsensicht. Frage an unseren heutigen Börsenreporter Jan Plate. Wie kamen die Ergebnisse von ThyssenKrupp an?
Diese Ergebnisse kommen nicht gut an. Mancher ist da doch immer noch mal wieder negativ überrascht worden, unter anderem auch vom Ausblick, wie es heißt. Die Aktien von ThyssenKrupp, sie verbilligen sich um etwas mehr als 7%. Und da sind ja eben auch diese Diskussionen um Stellenabbau und besonders die Frage nach einem Staatsanstieg oder nicht, direkte oder indirekte Staatshilfen. Gerade jetzt über die Nachrichtenagentur Reuters heißt es auch noch vom Großaktionär Sivian, der Vorstand habe zwar die volle Unterstützung, aber bisher sei noch nicht genug passiert. Die Wettbewerber, die würden davonziehen. Ja, und damit zum Börsengespräch, das ich mit Stefan Schöppner von der Commerzbank vor der Sendung aufgezeichnet habe. Und erstmal habe ich um seine kurze Einschätzung zur Bilanz, zu den Geschäftszahlen gebeten, ob er da noch negativ überrascht wurde.
Die Geschäftszahlen waren gemischt, der Umsatz war ein Tick besser, das Ergebnis oder der operative Verlust war nicht ganz so schlimm wie befürchtet, aber die Hauptgröße, die der Markt sich anguckt, das ist der Liquiditätszufluss, also wie viel Geld in der Kasse ist, das ist bei Thyssen besonders kritisch und das war deutlich schlechter als angenommen.
Der Blick nach vorne, der Versuch eines Ausblickes in schwierigen Corona-Zeiten, sehen Sie da den Ausblick von ThyssenKrupp wie mancher Kollege als schwach, als enttäuschend an?
Ja, also der Markt war heute schon negativ überrascht. Der Ausblick, auch da die wichtigste Größe, der Mittelzufluss, wir nennen es Cashflow, der war deutlich negativer als das, was wir erwartet haben, beziehungsweise es gibt keinen Mittelzufluss, sondern der Mittelabfluss ist deutlich höher. 1,5 Milliarden Euro sollen in der Kasse im nächsten Geschäftsjahr schon wieder verloren gehen.
Es sollen weitere tausende Stellen gestrichen werden und es werden betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen. Rechnen Sie mit betriebsbedingten Kündigungen und ist nicht allein schon diese Ankündigung eine Zeitenwende für ein Unternehmen wie ThyssenKrupp?
Ich würde sagen, es wird jetzt intensive Gespräche geben zwischen den Personalvertretungen, dem Betriebsrat auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit dem Management, dass man da jetzt zu einer Lösung kommt, möglichst zu einem Sozialplan. Ich sehe das aber so, dass ein Stellenabbau sehr, sehr schwer zu vermeiden sein wird.
Um Arbeitsplätze zu retten, zu schützen, möglichst keine Arbeitsplätze abzubauen, eventuell mit Hilfe des Staates, wofür der Betriebsrat oder auch die IG Metall plädieren, würden Sie einen direkten Einstieg des Staates bei ThyssenKrupp für gut befinden?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hängt von dem Gesamtpaket ab. Es gibt ja viele Mischformen über einen direkten Einstieg, über Fremdkapital oder über Mischform oder über Subventionen, über Forschungshilfe. Ein großes Thema ist, was gedenkt der Staat zu tun oder damit wir alle in Bezug auf grünen Stahl, also auf CO2, möglichst CO2-freie Stahlerzeugung, die in der Zukunft ja ein großes Thema sein wird. Es hängt eben von einem Mischpaket ab. Ich denke aber, dass da jetzt Verhandlungen geführt werden. Die Summen, die da aber im Raum stehen, ja, die sind schon sehr hoch.
Ein großes Thema bei ThyssenKrupp ist eben die Stahlsparte. Da gibt es ein Angebot von Liberty Steel. Die Gewerkschaften, die sind eher gegen das Angebot von Liberty Steel. Was würden Sie eventuell den Gewerkschaften sagen, was vielleicht doch gut wäre am Angebot von Liberty Steel?
Ich würde den Gewerkschaften sagen, wir brauchen eine Langfristperspektive. Es bringt jetzt nichts kurzfristig, die alten Strukturen zu zementieren. Wir müssen gucken, wo die Perspektiven für die Stahlerzeugung in Deutschland und Mitteleuropa und Europa überhaupt liegen und müssen dahin einen Weg finden, wohin möglichst viele mitgenommen werden müssen. Also auch Aktionäre wünschen sich ja nicht den Untergang ihres Unternehmens.
Es wird viel über grünen Stahl mit Wasserstoff, mit alternativen Energien gesprochen, um umweltfreundlicher zu produzieren. Ist ThyssenKrupp da auf dem richtigen Weg und hilft das schnell genug?
Das ist der einzig gangbare Weg, weil ich glaube, dass die Auflagen im Rahmen der Klimadiskussion so sein werden, dass es auf längere Frist gar keine andere Möglichkeit gibt, als grünen Stahl zu erzeugen, weil der Stahl alleine ist für eine sehr große, spürbare Portion des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und da muss man hinkommen. Das fordert aber auf der anderen Seite enorme Investitionen, die geschultert werden müssen. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das alles finanziert werden soll. Es ist jetzt nicht, dass man den grünen Stahl deswegen als Zukunftsoption auswählt, weil man damit vielleicht viel mehr Geld verdient als bisher, sondern es geht einfach darum, überhaupt eine Zukunftsoption zu haben und deswegen geht man in den grünen Stahl.
Stefan Schöppner, er ist Analyst bei der Commerzbank, zur Zukunft von ThyssenKrupp. Und Herr Plate, dann schauen wir jetzt auf den DAX. Was überwiegt denn heute? Impfstoffhoffnung oder Infektionsskepsis?
Es überwiegt, kurz gesagt, die Infektionsskepsis. Also es fehlen die wirklich positiven Impulse für weitere Kurssteigerungen. Der DAX setzt im Moment mit einem, Minus von etwas mehr als einem halben Prozent bei 13.104 Punkten.
Der Gabelstaplerhersteller Kion will mit einer Kapitalerhöhung fast 1 Milliarde Euro einsammeln. Wie kommt das an?
Also Kion will rund 13 Millionen neue Aktien ausgeben und mit dem Geld Schulden abbauen und die Geschäfte stärken. Langfristig können weniger Schulden helfen. Allerdings mit neuen Aktien, die ausgegeben werden, bedeutet das ja unter anderem weniger Gewinn je Aktie. Und das kommt eher erstmal nicht gut an. Die Papiere von Kion, sie verbilligen sich um etwas mehr als 7%.
Die Türkei kämpft ja mit großen wirtschaftlichen Problemen und einer viel zu hohen Inflation. Heute Mittag wollte die türkische Zentralbank über die Zinsen entscheiden. Ist der Beschluss schon da?
Der Beschluss ist da. Die türkische Notenbank hat mit einer deutlichen Zinserhöhung auf die hohe Inflation und den jüngsten Absturz der Lira reagiert. Der Leitzins wird um 4,75 Prozentpunkte auf 15% angehoben. An den Finanzmärkten war ein Zinsschritt in dieser Größenordnung erwartet worden. Und die Lira immerhin kann gegenüber dem Dollar oder auch gegenüber dem Euro um jeweils rund 1,5% zulegen.
Da sind wir schon bei den Devisen. Dann schauen wir noch auf den Euro, das Gold und die Anleihen.
Die deutschen Staatsanleihen, die sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,58%. Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 18,37. Der Goldpreis verliert einiges, fällt um rund 13 Dollar im Vergleich zu gestern Mittag auf etwa 1.864 Dollar. In Euro sind das 1.574 Euro für eine Unze Gold.
Vielen Dank an unseren Börsenreporter Jan Plate. Bei Schnupfen oder Husten in die Quarantäne mit diesem Vorschlag konnte sich das Bundeskanzleramt Anfang der Woche nicht durchsetzen. Vor allem der Arbeitgeberverband BDA hatte sich dagegen gewehrt, denn schon jetzt fehlen Beschäftigte, weil sie in Quarantäne müssen oder Angehörige in Quarantäne betreuen müssen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat eine Umfrage gestartet. Das Ergebnis: in 29% der Betrieben fehlt bereits jetzt Personal. Meine Kollegin Sina Fröndrich berichtet.
Das anhaltende Infektionsgeschehen geht auch an den Handwerksbetrieben nicht spurlos vorbei. Eine Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks unter fast 2000 Betrieben hat ergeben, etwa 40% der Betriebe verbuchten in den vergangenen 4 Wochen weniger Aufträge. Der Umsatzausfall liegt insgesamt derzeit bei 36%. Besonders betroffen Bäckereien, Fleischereien und auch persönliche Dienstleistungshandwerke, zu denen Kosmetiksalons zählen, die derzeit geschlossen bleiben müssen. Teils werde deswegen Urlaub angeordnet und auch auf Kurzarbeit zurückgegriffen. Weiteres Problem: es fehlen Beschäftigte. Das gilt vor allem dort, wo das Infektionsgeschehen besonders hoch ist, sagt Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer.
Laut unserer Betriebsbefragung sind derzeit 3 von 10 Betrieben von pandemiebedingten Mitarbeiterausfällen betroffen. Und in diesen betroffenen Betrieben fehlt jeder 5. Beschäftigte, weil er entweder entkrankt ist, sich in Quarantäne befindet oder weil er Angehörige oder Kinder betreuen muss.
Das betreffe etwa Friseursalons. Hier seien überwiegend Frauen beschäftigt, die derzeit wieder stärker von Quarantänemaßnahmen in Schulen und Kitas betroffen sein dürften, vermutet der Handwerksverband. Wie aber gehen Betriebe, Metzgereien, Tischler oder Sanitärtechniker damit um, wenn Personal durch Quarantänemaßnahmen fehlt?
Die müssen das natürlich kompensieren. Und ich setze darauf, dass also die im Handwerk Tätigen sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen. Dass also wirklich die wissen, wenn jemand fehlt im Betrieb, was das auch dann für die anderen Mitarbeiter ausmacht, nämlich mehr Arbeit und Stress.
Unsicherheit gibt es laut Wollseifer bei der Frage, ob ein Beschäftigter in Quarantäne Anspruch auf Lohnfortzahlung hat und wenn ja, gegen wen sich dieser Anspruch richtet. Das sei nicht klar geregelt.
Hat er ihn gegenüber dem Arbeitgeber oder handelt es sich um eine Lohnersatzleistung durch die öffentliche Hand? Das muss geklärt werden und diese Rechtsunsicherheit, die soll beseitigt werden.
Trotz aller Schwierigkeiten, laut Umfrage des Handwerksverbands planen derzeit nur etwa 10% der Betriebe, Novemberhilfen zu beantragen. Ein weiterer kleiner Teil sei nur mittelbar von den Maßnahmen betroffen. Auch für sie fordert Handwerkspräsident Wollseifer.
Da müssen wir wirklich nachfordern. Und hier setzen wir dann auch darauf, dass zum Beispiel unsere gastronomischen Betriebe, also Bäckereien, Konditoreien, Fleischer oder Brauer, dass die also ebenso wie Restaurants von der Novemberhilfe dann miterfasst werden können. Das wäre für diese Betriebe unwahrscheinlich wichtig.
Immerhin, in einigen Handwerksbetrieben läuft es derzeit auch besser als noch vor der Pandemie. Das gelte etwa für den Wohnungsbau oder die Gesundheitshandwerke, zu denen etwa die Zahntechnik oder Hörakustik zählen.
Sina Fröndrich. Und Themenwechsel. Elektroantriebe werden zunehmend die Produktionslinien der Autoindustrie prägen. Während sich im Pkw-Bereich vornehmlich batterieelektrische Antriebe durchsetzen, halten dies Fachleute bei den großen Brummis, also den schweren Lkw, eher für wenig praktikabel. Zu schwer wäre die Last der Batterien, die man zwischen Führerhaus und Ladefläche mitschleppen müsste. Und zu gering wäre die Reichweite. Als Alternative zeigt sich am Horizont der unbegrenzten Antriebsmöglichkeiten die Brennstoffzelle. Ein technisches Verfahren, bei dem aus der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff Strom entsteht. China treibt die Entwicklung voran. In Deutschland führt die Suche nach dem ersten Brennstoffzellen-Lkw in die Werkstätten eines von der Größe her eher überschaubaren Betriebes in der Nähe von Stuttgart. Thomas Wagner.
Hier ist natürlich auch die Herausforderung, die Batterien irgendwo unter zu bekommen, weil da kann man sie nicht.
Unterwegs in einer Werkstatthalle im Gewerbegebiet der kleinen Gemeinde Zell unter Eichelberg, eine halbe Autostunde von Stuttgart entfernt. Hier ist die EVS GmbH zu Hause. Das steht für Elektrofahrzeuge Stuttgart. Das Hauptgeschäft, die Umrüstung von Lieferwagen auf Elektroantriebe. Doch so richtig glänzende Augen bekommt Geschäftsführer Bastian Beutel, wenn er vor einem großen Lkw zu stehen kommt.
Genau, wir stehen jetzt gerade vor unserem neuesten Projekt, vor einem Actros 26 Tonnen Mercedes-Lkw, den wir jetzt auf Brennstoffzellentechnologie umrüsten. Das ist ein gefördertes Projekt vom Umweltministerium und direkt stehen wir jetzt vor dem zerlegten Fahrzeug. Das heißt, Motor, Getriebe, Abgasstrang ist alles schon aufgebaut und wartet jetzt quasi auf die Elektrifizierung und dann danach auf den Einbau der Brennstoffzelle.
Mit diesem Projekt wollen Bastian Beutel und sein 15-köpfiges Team zeigen, auch schwere Lkw, die längere Distanzen zurücklegen, können elektrisch fahren. Bis zu einer Fahrstrecke von 200 Kilometern pro Batterieladung lasse sich die Energieversorgung des Elektromotors durchaus über Batterien stemmen. Aber
alles, was über diese 200 Kilometer hinausgeht, macht batterieelektrisch keinen Sinn, weil dann fahren sie nur Batterien spazieren.
Weil die dann entsprechend groß und schwer sein müssten.
Das Nonplusultra ist dann eigentlich die Brennstoffzelle.
Dabei reagiert der in einem Hochdrucktank mitgeführte verdichtete Wasserstoff im Rahmen eines elektrolytischen Prozesses in der Brennstoffzelle mit Sauerstoff zu simplem Wasser. Elektrische Energie wird frei, die den Elektromotor antreibt. Klingt in der Theorie einfach, gestaltet sich in der praktischen Verwirklichung schwierig. Das Netz der Wasserstofftankstellen ist derzeit noch überschaubar. Der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle ist relativ niedrig. Und dann kommt nach Ansicht von EVS-Chef Bastian Beutel noch hinzu.
Momentan ist es wirtschaftlich gesehen immer noch extrem teuer. Das heißt, wir haben jetzt allein für dieses Fahrzeug Materialkosten von über 600.000 Euro. Da ist quasi alles mit drin, außer der Lkw, der kommt nochmal oben drauf. Es ist momentan leider auch noch so, dass auch die Unterhaltskosten von so einem Fahrzeug momentan noch deutlich höher sind wie von einem klassischen Fahrzeug oder auch von einem batterieelektrisch betriebenen Fahrzeug.
Mit 1 Million Euro bezuschusst das baden-württembergische Umweltministerium das Projekt, denn weil als Abgas nur Wasserdampf entsteht, gelten Brennstoffzellen-Lkw als klimaneutral, vorausgesetzt, der Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien gewonnen. In Zukunft könnten sich die Brennstoffzellen-Lkw daher aber durchaus rechnen, glaubt Professor Ralf Wörner von der am Projekt beteiligten Hochschule Esslingen.
Die ökonomischen Randbedingungen werden sich vehement ändern. Wir haben innerhalb der Triademärkte USA, Europa und China Anforderungen auf dem Tisch liegen, die jeden Hersteller, aber, und das ist interessant, auch jeden Nutzer stark treffen werden.
Der Experte meint damit Umweltauflagen, die in Zukunft Verbrennungsmotoren viel stärker besteuern werden als elektrische Antriebe. Und dann schlage die Stunde des Brennstoffzellenantriebs.
Das ist der Zukunftsmarkt, der über den Energieträger Wasserstoff bedient werden kann. und auch gemäß der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung auch tatsächlich so weiterverfolgt werden soll.
Immerhin, im Juli hat der südkoreanische Hersteller Hyundai 7 Brennstoffzellen-Lkw zu einem Test in die Schweiz ausgeliefert. Ein Land mit deutlich strengeren Umweltauflagen für Lkw als Deutschland. In Deutschland wiederum hat sich Daimler mit gleicher Zielsetzung mit Volvo Trucks zusammengetan. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen dort erste Brennstoffzellen-Lkw montiert werden. Dann allerdings wird der Prototyp aus der kleinen Werkhalle von EVS in Zell unter Eichelberg schon etliche Kilometer auf dem Tacho haben. Ende kommenden Jahres soll der Brennstoffzellen-Brummi auf die Straße kommen, so Geschäftsführer Bastian Beutel.
Momentan sehe ich den Markt auch noch ein bisschen schwierig, also man muss schon ein bisschen Pionier sein, um in diesen Markt einzutreten. Ich sag mal so, also das ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage der Stückzahlen, bis sich diese Technologie durchsetzen wird.
Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss der beiden Bucheinzelhändler Thalia und Osiander freigegeben. Anne Burkhardt.
Thalia ist die größte Buchhandelskette in Deutschland mit bundesweit 312 Filialen. Osiander betreibt aktuell 72 Buchläden, die überwiegend in Süddeutschland liegen. Beide Unternehmen sind außerdem auch im Onlinehandel tätig. Zusammen haben sie nun eine sehr starke Position, gibt das Bundeskartellamt in Bonn zu, aber ohne den Wettbewerb zu behindern. Ausschlaggebend dafür sei die gesetzliche Buchpreisbindung. Weil Bücher überall gleich viel kosten, seien kleine lokale Buchläden dadurch nicht im Nachteil, so das Kartellamt. Auch den Verlagen stünden mit zahlreichen Sortimentsbuchhändlern, dem Onlinehandel, vielen sonstigen Verkaufsstellen und dem Direktvertrieb weiterhin genügend Absatzalternativen zur Verfügung.
Und wir kommen zur heutigen Wirtschaftspresseschau. Schwerpunkt der Kommentare sind die Beschlüsse des Autogipfels.
Wenn das mal gut geht, überlegt die Frankfurter Rundschau. Forscher gehen davon aus, dass Elektroautos schon 2022 genauso viel kosten werden wie vergleichbare Verbrenner. Die Nachfrage nach Stromern wird dann sprunghaft steigen. Die deutschen Autobauer sind gezwungen, mit vollem Schub auf Elektromobilität zu setzen. Dem Klimaschutz wird diese Transformation helfen. Auf der Strecke bleiben die Beschäftigten von Zulieferern. In 2 Jahren lassen sich Experten für Motorblöcke nicht zu Komponentenherstellern für elektrische umschulen. Eigentlich, findet die Süddeutsche Zeitung, seien vor allem die 3 großen Autokonzerne BMW, Daimler und VW nicht auf diese Unterstützung angewiesen. Sie sind finanziell gesund, zahlen hohe Dividenden an ihre Aktionäre und können den Umbau hin zu mehr Elektroautos auch aus eigener Kraft stemmen. Die größten Probleme liegen derzeit woanders. Beim Ausbau des Zukunftsgeschäfts mit den E-Autos fehlt es noch immer an der nötigen Infrastruktur. Rund 100.000 öffentliche Ladepunkte zusätzlich pro Jahr müsste Deutschland schaffen, um das erwartete Wachstum in dieser Dekade zu bewältigen. Mit jedem Euro Unterstützung wachse die Abhängigkeit der Autobauer und der Zulieferer von der Politik, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Denn auch wenn Verkehrsminister Scheuer noch von Technologieoffenheit spricht, weil im Lkw-Abwrackprogramm ein paar Fördergelder für Wasserstoff und moderne Diesel abfallen, ist die Marschroute klar. Beim Pkw wird das Geld auf das elektromobile Fortkommen konzentriert. Alle ökonomischen und ökologischen Zweifel daran blendet die Politik aus. Damit engt sie den Spielraum derer, die sie retten will, immer mehr ein. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna will seinen Kunden in Kürze ein kostenloses Girokonto anbieten. Dazu schreibt das Handelsblatt: Mit der Attacke von Klarna stellt sich für die Banken jetzt die Gretchenfrage. Wo liegt ihr Alleinstellungsmerkmal? Warum soll man sich für das Girokonto einer Genossenschaftsbank, einer Sparkasse oder einer privaten Bank entscheiden? Wenn der Kunde den Schweden beim Bezahlen seiner Rechnungen vertraut, warum dann nicht auch beim Konto? Hier zeigt sich wieder einmal, wie fatal es für die Banken war, den Zahlungsverkehr anderen Wettbewerbern zu überlassen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten hier dann die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Reckers. Ein Thema bzw. ein Interview findet dort statt mit Landrat Stefan Pusch von der CDU zur Corona-Lage in Heinsberg.